Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die Wolke ist hier unten. Das ist das Problem, auch wenn man sie nicht sieht und nicht fühlt. Und da muss das Flugzeug durch.
Niemand will durch eine Vulkanwolke fliegen, aber das, was wir in den letzten 3 Tagen gesehen haben, war alles andere als ein Gefährdungspotenzial.
Die Fluggesellschaft nutzt die Möglichkeit, nach Sichtflugregeln zu fliegen. Für diesen Flug durch diese Wolke übernimmt dann der Pilot die Verantwortung.
Gemerkt haben wir von der Aschewolke gar nichts. Weder haben wir was gesehen noch gerochen. Ich würde sofort wieder fliegen. Kein Problem.
Aus unserer Sicht ist es unverantwortlich, so vorzugehen.
Ich bin verantwortlich für die Sicherheit. Ich lasse es nicht zu, dass Risiken eingegangen werden, die nicht verantwortbar sind.
Nicht sagen, wir probieren das einfach mal, weil 3-mal ist gut gegangen, dann geht es vielleicht auch weiter gut.
Dieses Chaos, das dadurch entsteht, wird auf dem Rücken der Kunden ausgetragen und ist unerträglich.
Dummerweise muss man aber erst durch die Wolke hindurch, wenn man etwas von der grenzenlosen Freiheit genießen will. Was wir genießen in den letzten Tagen, ist die grenzenlose Freiheit vom Flugverkehr. Damit ist jetzt aber Schluss. Damit muss Schluss sein. Es herrscht zwar noch Flugverbot in Deutschland, noch immer, und doch fliegen sie wieder. Auf eigene Verantwortung der Piloten. Es ist wieder wie früher, wie auf ganz hoher See. Man begibt sich in die Hände des Kapitäns, Transport gegen Vertrauen. Und doch ist nichts wie früher, denn zu den alten Zeiten finden wir nicht zurück. Im Gegenteil, geflogen wird trotz Flugverbots, um ja nicht den Anschluss zu den Abschluss zu verlieren, an die weltweite Vernetzung und an die eigenen Abhängigkeiten. Ein paar Aschepartikel in der Luft genügen nämlich und schon ist Europa nicht mehr dabei. Abgemeldet vom Rest der Welt, ausgegliedert aus der vernetzten Weltgemeinschaft, gefangen auf der eigenen Landmasse, nur noch erreichbar durch langsame Boden- und Wasserfahrzeuge. Stellen wir uns jetzt noch vor, ein weiteres unserer Systeme würde ausfallen, die Energiezufuhr gar oder etwa die Computernetze, nicht auszudenken. Denn wir sind gefangen in der Vernetzung. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben und fragen, was passiert, wenn weltweite Systeme ausfallen. Und was eigentlich macht uns so abhängig von diesen Systemen, von unserer Vernetzung und was die Systeme so anfällig und so unentbehrlich? Fangen wir mit dem aktuellen Beispiel an, mit der Aschewolke aus dem isländischen Vulkan und dem auf sie folgenden Flugverbot. Bevor die Wolke sich über Europa ausbreitete, war die Verheißung des Luftverkehrs: Wir bringen sie in kurzer Zeit überall hin, egal ob zum Vergnügen oder zur Arbeit. Wir machen die Welt klein für ihren Erfolg. Seit dem Flugverbot ist die Botschaft der Fluggesellschaften in Europa eine deutlich andere geworden. Sie heißt, wir müssen fliegen, und zwar um jeden Preis. Und die Drohung, sonst kostet das Geld und Arbeitsplätze, letztlich also euer Geld, unseres sozusagen. Julia Hummelsieb über eine Branche, die ihr glänzendes Dienstleistungsimage innerhalb von 3 Tagen geschreddert hat.
Wir, die deutsche Flugsicherung, der deutsche Bundesverkehrsminister, gibt den Luftraum nicht frei für Instrumentenflüge. Aus Sicherheitsgründen.
So Axel Raab von der deutschen Flugsicherung. Der Luftraum über Frankfurt bleibt für den regulären Flugverkehr bis heute Abend 20 Uhr gesperrt. Erst danach wird anhand aktueller Messergebnisse neu über das Flugverbot entschieden. Die Fluggesellschaften fliegen derweil trotzdem, mit Ausnahmegenehmigungen im Sichtflugbetrieb. Heißt,
das sozusagen Eintauchen zur Landung und das Rausfliegen beim Start, das geht dann durch diese Wolke nach Sichtflugbedingungen.
In der vollen Verantwortung der Piloten selbst, den Steuerknüppel in der Hand. Die deutsche Flugsicherung und das Bundesverkehrsministerium haben sich mit der Ausnahmeregelung von dieser Verantwortung befreit. Darauf haben die Fluggesellschaften gewartet. Sie haben das absolute Flugverbot über Deutschland seit Tagen vehement kritisiert. Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber etwa bezweifelte die Existenz von Gefährdungspotenzial. Ähnlich äußerte sich Niki Lauda, Chef der Lauda Airlines.
Es gibt heute Airlines, die fliegen in Dubai, da ist nur Sand in der Luft. Da halten die Triebwerke unter Anführungszeichen nicht 26.000 Stunden, sondern nur 25.000 Stunden. Vulkanasche ist was anderes, aber es hängt davon ab, wie viel Vulkanasche durch ein Triebwerk saust. Und das ist der Punkt.
Ein anderer, wirtschaftlich gewichtigerer Punkt ist aber der Ausfall in Milliardenhöhe für die Fluggesellschaften. Analysten schätzen, dass der größten deutschen Airline, der Lufthansa, pro Tag Flugverbot bis zu 25 Millionen Euro verloren gehen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag spricht von 1 Milliarde Euro Verlust für die deutsche Wirtschaft insgesamt pro Tag des Flugverbots. Milliarden Gründe also, weswegen die Fluggesellschaften Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer von der CSU seit Tagen attackieren. Zum Beispiel Klaus Walter, Sprecher der Lufthansa im ARD-Brennpunkt am Sonntag.
Das Ministerium hat keine Messungen veranlasst und an die deutsche Flugsicherung weitergegeben. Es wurde immer nur wieder Bezug auf das Computermodell in London genommen.
Ein Modell, das Flüge durch die Vulkanasche als zu gefährlich einstufte. Die Kritik aber ließ Verkehrsminister Ramsauer nicht gelten. Er rauchte vor Wut und spuckte statt Vulkanasche Feuer.
Herr Minister,
ich unterhalte mich normalerweise mit dem Chef, mit Herrn Mayer.
Herr Minister, lassen Sie mich doch eine Frage stellen.
Ich lasse mich von dieser Seite natürlich auch in keiner Weise unter Druck setzen. Die deutsche Bevölkerung und die Passagiere haben einen Anspruch darauf, dass ihr deutscher Verkehrsminister für Sicherheit sorgt und sich nicht von Luftfahrtunternehmen unter Druck setzen lässt. Darauf kann sich Deutschland verlassen.
Der Druck auf Ramsauer ist enorm. Aus allen politischen Reihen kommt die Kritik an Ramsauers Krisenmanagement. Für den Bundesverkehrsminister gilt es nun in erster Linie, wirtschaftliche Interessen gegen die Sicherheit der Flugpassagiere abzuwägen. Die Fluggesellschaften hingegen glauben, nicht abwägen zu müssen, Sicherheit und Transport vereinbaren zu können. Die zweitgrößte deutsche Airline, Air Berlin, fliegt heute bereits fast wieder komplett nach Plan. Auch Condor und TUIfly haben Flieger in der Luft. Alle nach der Ausnahmeregelung auf eigene Verantwortung der Piloten. Und auch das Bundesverkehrsministerium hat eine Maschine in der Luft, das Messflugzeug, das aktuelle Daten zur erneuten Entscheidung über das Flugverbot beiträgt. Denn die Sicherheit sei weiterhin oberstes Gebot, das sagte Ramsauer, nachdem der Verkehrsausschuss des Bundestages am Nachmittag beraten hatte. Er werde nichts verantworten, was er nicht selbst als Passagier machen würde. Und?
Ich lasse mich von niemandem unter Druck setzen. Wer mich kennt, ich handle nach Verantwortbarkeit, nach dem Vorsichtsprinzip, nicht nach dem Hauruck-Verfahren. Und die Reisenden können sich darauf verlassen, dass sie auch bei diesen Entscheidungen in guten Händen sind.
Der Druck jedenfalls wird in den kommenden Tagen eher stärker als schwächer werden. Denn jetzt geht es auch um eine zeitweilige Aufhebung des Nachtflugverbots und des Nachtfahrverbots für Lkw, um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten. Und es wird um Staatshilfen für die Fluggesellschaften gehen. Momentan sei dazu allerdings, nach Ansicht von Ramsauer, schlicht nicht der rechte Zeitpunkt.
Es geht, wir haben es gehört, ums Geld, und zwar um unser Geld. Wenn wir es nicht als Fluggäste abgeben, dann wollen es die Airlines von uns als Steuerzahler haben. So ist das, wenn ein System ins Trudeln gerät, egal ob es das Finanzsystem oder das Flugsystem ist. Da darf man sich dann schon mal fragen, warum wir uns solchen Systemen eigentlich so komplett aussetzen. Wie kam es zu ihnen? Was haben wir davon? Oder was hatten die davon, die sie eingeführt haben? Werner Abelshauser, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Bielefeld. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Wer hat eigentlich angefangen mit der Vernetzung und den weit weltumspannenden Systemen? Wann war das zuerst wichtig in der Geschichte?
Naja, da müsste man sehr weit zurückgehen, aber da zur Zeit, die sozusagen in der Antike und noch früher liegt, waren das polyzentrische Weltwirtschaften, Weltmärkte. Also es gab mehrere Weltmärkte sozusagen, mehrere Zentren. Ein Weltmarkt, von dem man vielleicht schon sprechen könnte, hat dann im Mittelalter mit der Hanse, anschließend mit dem oberdeutschen Revier angefangen. Da ging die Handelsachse durch Europa über Oberdeutschland, Augsburg, Nürnberg, über nach Venedig, von Venedig aus dann nach Asien, von Venedig aus nach Genua und so weiter. Also es war die damals bekannte Welt einbezogen und die Träger dieser Weltwirtschaft waren die Städte. Das hat aber dann aufgehört, als die Territorien so stark wurden und die Städte nicht mehr autonom handeln konnten.
Aber bleiben wir nochmal bei diesem Punkt, also bei dem Punkt, an dem die Hanse und dann Venedig, die oberitalienischen Städte, die Macht bedeuteten und den Handel betrieben haben, der Städtebund Hanse aus Norddeutschland, der dann bis in den Süden hinein handelte und bis weit nach Asien hinein. War es da schon so, dass die Nachricht eine Ware war, dass also Wissen der größte Vorteil war, dass man versuchte, Nachrichten schneller als die Waren zu transportieren?
Ja, ohne Nachrichten, also ohne Wissen über die Märkte, über die Preise, über die Qualität der Ware, ist Welthandel ja nicht denkbar. also man nennt das Arbitrage. Von der Arbitrage, also von unterschiedlichen Preisen auf unterschiedlichen Märkten, leben die Händler. Und dazu gehört also auch ein gut funktionierendes Informationssystem, das dann von den großen Handelsgesellschaften allmählich perfektioniert wurde. Denken Sie nur an die Familie Thorn und Taxis und die Fugger, die ein Netzwerk aufgebaut haben über ganz Europa.
Die entwickelten dann das System des Pferdewechsels, also die Post mit wechselnden Pferden, mit Relaisstationen, so nannte man das damals. Heute versteht man darunter was Elektrisches. Damals waren das die Pferde. Und dadurch waren die Meldungen dann schneller als die Waren und das war ihr Vorteil beim Handel.
Ja, das hat ihren Vorteil ausgemacht. Sie konnten sozusagen die Chance nutzen, unterschiedliche Märkte abzugreifen und dann dort zu verkaufen, wo die Ware am teuersten ist.
Und der nächste Schritt ist dann die technische Abwicklung des Ganzen.
Zunächst einmal müssen wir daraus lernen, aus dieser mittelalterlichen Weltwirtschaft, dass die Globalisierung keine Einbahnstraße ist. Denn es hat dann aufgehört damit. Und es hat erst wieder eingesetzt im 19. Jahrhundert. Und hier könnte man in der Tat die technische Pionierleistung des Überseekabels nennen. 1866 ist das zum ersten Mal transatlantisch verlegt worden und hat auch funktioniert. Man kam von der Londoner Börse zur New Yorker Börse in einer Minute, konnte man sich austauschen. Das war die eigentliche Revolution.
Also geht es um Geschwindigkeit letztlich.
Ja, Siemens baute dann ein Überseekabel nach Kalkutta. Man kam in 4 Stunden per Überseekabel rund um die Welt. Und das war der Durchbruch sozusagen. Das war die große Zeiterrungenschaft. Natürlich war man noch nicht so weit wie heute, dass man auf mehreren Märkten gleichzeitig handeln kann. Aber ich glaube, der Unterschied ist dann seitdem nicht mehr allzu groß gewesen.
Und was bringt uns dann die immer höhere Geschwindigkeit heute noch?
Nichts mehr. Also ich denke, dass wir seit längerer Zeit an dem Punkt sind, wo zwar einzelne Berufsgruppen, also zum Beispiel die Arbitrageure, die also Wertpapiere handeln, die Währungsspekulationen betreiben, für die ist das schon wichtig, dass sie zur gleichen Zeit in mehreren Märkten sind. Die können zur gleichen Zeit kaufen und verkaufen.
Aber die haben wir doch eigentlich als das Übel ausgemacht nach der Finanzkrise.
Sind eine riskante Gruppe innerhalb des Weltfinanzmarktes und es wäre eigentlich angebracht, sie ein bisschen zu entschleunigen.
Gut, man würde jetzt durch weniger Geschwindigkeit mehr Sicherheit bekommen.
Ja.
Gilt vielleicht auch für den Flugverkehr.
Da weiß ich nicht, das ist mehr oder weniger Geschmackssache, aber ich denke, dass ist ja inzwischen auch so weit, dass die zusätzlichen Zeitaufwendungen, die man hat, mit Sicherheit, mit Zubringer und so weiter, bereits die eigentliche Nettofahrzeit oft übersteigen. Also auch da scheint mir eine Grenze da zu sein.
Werner Abelshauser, Professor für Wirtschaft und Sozialgeschichte an der Uni Bielefeld. Recht herzlichen Dank dorthin. Gefangen in der Vernetzung, wenn weltweite Systeme ausfallen, der Tag in H2 Kultur. Wir kümmern uns heute angesichts winziger Aerosolteilchen in der unteren Atmosphäre und eines gigantischen Systemausfalls innerhalb der menschlichen Gesellschaft am Boden um die Anfälligkeit unserer so perfekt aufeinander abgestimmten Systeme. Ein bisschen Asche im Getriebe und schon steht das Ganze. Man könnte das auch genießen, die Ruhe, den Stillstand, den streifenfrei blauen Himmel, aber dazu ist keine Zeit. Oder sagen wir, die Zeit dazu ist uns irgendwann abhanden gekommen. Um zu erahnen, wann das wohl ungefähr war und wie es dazu kam, lassen wir jetzt Heinrich Böll eine kleine Geschichte erzählen. Nicht am Stück natürlich, dazu haben wir nicht die Zeit. Sie wissen schon, also dann in 3 Teilen. Hier kommt der erste.
In einem Hafen an der westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grüne See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze, Klick. Noch einmal Klick. Und da aller guten Dinge 3 sind und sicher sicher ist, ein drittes Mal Klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet. Schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt. Aber bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt. und ein viertes Klick, das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Durch jenes kaum messbare, nie nachweisbare zu viel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist, der Landessprache mächtig, durch ein Gespräch zu überbrücken versucht. Sie werden heute einen guten Fang machen. Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist. Kopfnicken des Fischers. Sie werden also nicht ausfahren? Kopfschütteln des Fischers. Steigende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher. Er kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. Aber warum fahren Sie denn nicht aus?
Der Anfang war das von Heinrich Bölls Anekdote zur Senkung der Arbeitsmorale aus dem Jahre 1963. Professor Joachim Curtius, Atmosphärenforscher am Institut für Atmosphäre und Umwelt der Frankfurter Universität, guten Tag.
Guten Tag.
Bislang haben Sie sich wahrscheinlich eher damit auseinandergesetzt, wie der Flugverkehr in höheren Lagen durch seine Abgaspartikel die Atmosphäre der Erde beeinträchtigt. Jetzt taucht plötzlich das Problem auf, dass Partikel in der Atmosphäre den Flugverkehr beeinträchtigen. Jetzt machen Sie den Vorschlag, die beiden Problemfelder sozusagen miteinander zu verbinden. Sie wollen Messgeräte in die Verkehrsflugzeuge einbauen. Warum?
Ja, man könnte sich vorstellen, dass Messgeräte, wie sie bisher wirklich nur in speziellen Forschungsflugzeugen verwendet werden, in Zukunft vielleicht als Warngeräte für die Flugzeuge verwendet werden können. Man könnte da die Partikelkonzentration und Größe messen während des Fluges in den Luftmassen, wo die Flugzeuge durchfliegen, und eine Warnung an den Piloten geben, wenn zum Beispiel so eine Aschewolke eine bedrohlich hohe Konzentration gemessen wird. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch diese Messdaten aufzeichnen und der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Zum einen, man hätte damit fast eine globale Abdeckung von Partikelmessungen ständig. Auch könnte man sich vorstellen, dass es so eine Art Warnsystem gibt, dass wenn ein Flugzeug irgendwo eben bedrohliche Aschekonzentration misst, dann sofort die anderen Flugzeuge in der Umgebung gewarnt werden, dort nicht hinzufliegen.
Nun sind Sie Atmosphärenforscher und ich höre die Absicht hinter Ihrem Vorschlag, nämlich möglichst flächendeckende Atmosphärendaten zu bekommen, ja, oder?
Das wäre natürlich ein Traum, denn für viele Modellrechnungen bis hin zu Klimamodellen, auch für Wettermodelle und überhaupt, um ein besseres Bild über die Partikel in der Atmosphäre zu gewinnen, wäre man sehr froh, wenn man so eine quasi flächendeckende, ständige Beobachtung hätte. Und das könnte einen Riesenmehrwert natürlich für die Wissenschaft gleichzeitig bedeuten.
Sie benutzen also das eine System, das weltumspannende Flugsystem, um das andere weltumspannende System, die natürliche Atmosphäre, erforschen zu können.
Ja.
Wir haben aber doch eine Computerberechnung der Vulkanwolke, die gerade über uns schwebt, und es ist auch ein Messflugzeug oben gewesen. Das Ergebnis dieses Messflugzeugs ist, der Computer hat recht, die Wolke ist da. Also wozu jetzt aktuell noch mehr Messungen?
Das sind natürlich zweierlei Sachen. Zum einen, die Modelle sind natürlich tatsächlich sehr gut, würde ich auch sofort übereinstimmen, aber sie sind insofern beschränkt, als natürlich ein sehr großes Gebiet da abgesperrt wird und die Vulkanwolke sicherlich nicht komplett homogen in allen Höhen gleichmäßig, in allen Gebieten gleichmäßig stark ausgebreitet ist, sondern es gibt da Gebiete, wo man größere Konzentrationen findet und andere, wo man niedrigere Konzentrationen hat.
Mit anderen Worten, das System Atmosphäre ist durch Vulkanasche beeinträchtigt. Wir können da nicht mehr so umgehen, wie wir es sonst tun mit dieser Atmosphäre, indem wir einfach durchfliegen und sie benutzen, um unsere Flugzeuge tragen zu lassen. Und Sie plädieren jetzt dafür, dieses System etwas diffiziler zu betrachten, um dann die Schlupflöcher zu finden, wo dann die Benutzung des Systems Atmosphäre durch die Systemfliegerei doch noch funktioniert.
Ja, so kann man das zusammenfassen. Ja.
Wir bemerken aber noch andere Abhängigkeiten, und das ist ja Ihr eigentliches Forschungsgebiet, nämlich der Flugverkehr selber ist ja eigentlich der Belaster der Atmosphäre. Die Flugzeuge im Normalbetrieb, wenn gar keine Vulkanasche da ist, hinterlassen Aerosole, hinterlassen kleine Partikel. In der Luft würden die Flugzeuge, wenn keine Vulkanasche da wäre und die wären alle so ausgerüstet, dann eben auch diesen Dreck messen, den sie selber hinterlassen?
Ja, das wäre sicherlich auch eine Konsequenz. Man würde dann bei diesen Messflügen auch bessere Daten kriegen über die Partikelemissionen der Flugzeuge. Wie groß sind die, in welchen Höhen, wie schnell verdünnen die sich, wie schnell werden sie wieder ausgewaschen aus der Atmosphäre. Auch das wäre sehr interessant für die Wissenschaft und sehr wichtig, diesen Sektor genauer zu untersuchen.
Und dann sagt der Atmosphärenforscher Professor Joachim Curtius, wenn er dann die Daten alle hat in ein paar Jahren und alle Flugzeuge damit ausgerüstet sind, die Atmosphäre wird durch den Flugverkehr so stark belastet, dass wir uns den nicht mehr leisten können, ihr müsst den einstellen.
Ja, es gibt ja schon bis hin zu einem speziellen IPCC-Report, einem sogenannten Special Report, da durchaus verlässliche Untersuchungen zu den Belastungen durch den Flugverkehr. Das weiß man inzwischen relativ genau. Man kann auch genau ausrechnen, wie viel CO2 kommt denn vom Flugverkehr. Und natürlich will man auch da noch bessere, verlässlichere Daten und Aussagen treffen können, aber es wäre nicht ein völlig neues Feld der Forschung.
Professor Joachim Curtius, Atmosphärenforscher am Institut für Atmosphäre und Umwelt der Frankfurter Universität, vielen Dank. Gefangen in der Vernetzung, wenn weltweite Systeme ausfallen, der Tag in HR2 Kultur. Erinnern Sie sich noch, als vor einer schon etwas längeren Weile bei Bauarbeiten in Alexandria ein Computerüberseekabel beschädigt wurde und danach plötzlich ganz Südostasien eigentlich, nicht nur ganze Staaten, sondern ganz Südostasien für Computer nicht mehr erreichbar war. Kabel vor Alexandria, Ägypten, Computer in Südostasien. Es gibt schon Zusammenhänge, die wirklich nur Spezialisten kennen, bis sie dann nicht mehr zusammenhängen, dann merken es alle. Und das Schlimmste, was uns heute passieren kann, ist nicht ein Vulkanausbruch auf Island und ein Flugverbot in Europa. Es gibt Schlimmeres, dass nämlich die Computer ausfallen. Heidi Radwilas.
Die Waschmaschine fällt aus, in Krankenhäusern kann nicht operiert werden, es werden keine Waren mehr geliefert. Theoretisch kann alles sein oder eben auch nicht sein, wenn Computer und Computernetze ausfallen. Weil in modernen Gesellschaften so vieles computergesteuert ist. Von der kleinsten Ebene bis zur größten, sagt Johannes Endres vom Computermagazin CT.
Wenn wirklich ein ganzes Netzwerk ausfällt, hat das Folgen für die Sachen, die über dieses Netzwerk gesteuert werden. Also wenn Sie zum Beispiel vom E-Mail-Versand reden, dann kann der Ausfall eines Netzwerkes bedeuten, dass eben für eine bestimmte Zeit keine E-Mail verschickt oder empfangen werden kann und alle Prozesse, die da dranhängen, finden nicht statt. Oder wenn Sie ein unternehmensinternes Netz haben, das zum Beispiel die Straßenbahnen steuert, dann kann es sein, dass die Straßenbahn halt nicht kommt, weil dieses ganze Netzwerk ausgefallen ist.
Je nachdem, was über ein solches Computernetz betrieben wird, können die Folgen gravierend sein, sogar lebensentscheidend.
Man arbeitet auch in Krankenhäusern mit Netzen. Auch dort sind die Patientendaten in Computern erfasst. Und damit sie dann eben auch zum Beispiel im OP zur Verfügung stehen, sind diese Computer miteinander vernetzt. Aber gerade Krankenhäuser sind ein Beispiel dafür, dass man von so einem Netzausfall unter Umständen gar nichts mitbekommt.
Wie das geht? Alles eine Frage der Organisation, sagt Endres. Denn Netzwerke seien von Natur aus so angelegt, dass sie gegen Ausfall geschützt seien, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Bei einem Netzwerk ist ja die Vorstellung, die man sofort hat, dass es von jedem Knoten in diesem Netz mehrere mögliche Verbindungen zu jedem anderen gibt. Wenn also irgendwo ein Stück von so einem Computernetzwerk ausfällt, eine bestimmte Leitung vom Bagger hochgebuddelt wird und durchreißt oder sowas in der Art, dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere mögliche Verbindungen.
Gerade das Internet sei von vornherein darauf ausgerichtet, dass sich die Daten andere Wege suchen, wenn einer der Wege nicht mehr zur Verfügung steht. Das Internet als Ganzes könne insofern niemals ausfallen, jedenfalls solange es keinen globalen Stromausfall gebe. Allerdings funktioniert das System nicht ganz automatisch. Bei der Organisation der Netze müsse man stets ein Auge darauf haben, dass es zwischen zwei Punkten im Netz immer mehrere Verbindungen gebe.
Da gab es vor ungefähr 2 Jahren den Fall, dass im Mittelmeer eine Glasfaserleitung durchtrennt worden ist. Und das führte dazu, dass einige arabische Länder fast vom Internet abgeschlossen waren. Da gab es eben parallel zu diesem sehr schnellen Glasfaserweg keinen entsprechend leistungsfähigen anderen Weg. Und dadurch tröpfelten die Daten in die Richtung nur noch.
Ein Kabel kaputt und schon von der modernen Informationsgesellschaft abgeschnitten? Vertrauenserweckend klingt das nicht. Also müssen wir nun Angst davor haben, dass Computernetze ausfallen oder nicht? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht.
Wir reden ja von Netzen im Plural. Es gibt das Internet, es gibt das Netz innerhalb eines Krankenhauses, wo ich vielleicht operiert werde und natürlich hohes Vertrauen da rein haben muss, dass genau dieses Netz insgesamt nicht zusammenbricht. Im Prinzip muss man das so ein bisschen abstufen. Also ich habe keine Angst davor, dass die Netze irgendwie zusammenbrechen oder das Netz zusammenbricht. Aber an bestimmten Punkten muss ich schon etwas höheres Vertrauen reinsetzen.
Doch dieses Vertrauen, sagt Endres, müsse man nicht in Computer oder Computernetze haben, sondern in die Menschen, die die Netze betreiben.
Höheres Vertrauen ist auch gefragt, wenn man in ein Auto einsteigt und weiß, dass dieses Auto eigentlich eine Verpackung für viele, viele Computer ist. Siegfried Best, Chefredakteur der Fachzeitschrift Automobilelektronik vom Hüttich Verlag, der Teil des Süddeutschen Verlages ist. Guten Tag.
Ja, grüß Gott.
Wie viel Computer steckt eigentlich im Auto, um das zunächst mal zu klären?
Ja, wir können heute sagen, in einem oberen Mittelklassewagen sind 70 bis 80 Computer oder sogenannte Steuergeräte, in denen dann Mikrocontroller zum Arbeiten kommen.
Ein paar dieser Geräte steuern den Motor zum Beispiel. Die sorgen dafür, dass das Benzin anständig verbrannt wird oder der Diesel zum Zünden kommt. Wenn die ausfallen, ist nicht so schlimm, dann bleibt nur das Auto stehen. Aber es gibt auch wichtige sicherheitsrelevante Systeme. Man kann zum Beispiel nennen diese Versicherung gegens Umfallen und so weiter. Wenn die ausfallen, dann wird es schon schwieriger, oder?
Ja, natürlich. Wenn Ihr ABS-System oder das ESB-System ausfällt, das Sie gerade genannt haben, dann werden die Fahreigenschaften des Autos natürlich verändert. Und das kann zu Problemen führen.
Was macht man im Auto? Wir haben eben gehört, in der Computerei, in anderen Systemen, da arbeitet man dann mit Netzen, die dann andere Kontaktpunkte finden. Gibt es sowas im Auto auch?
Die sicherheitsrelevanten Netze im Auto, die sogenannten Bussysteme, sind auch alle redundant aufgebaut.
Also doppelt und dreifach.
Jawohl.
Und warum passiert dann, dass Autos mit Vollgas fahren, wie bei den Toyotas, und nicht mehr zu stoppen sind?
Ja, das ist ein Phänomen, das hauptsächlich in Amerika aufgetreten ist. Vielleicht liegt es an den amerikanischen Autofahrern. Das gleiche Problem hatten wir ja auch schon bei Audi.
Schlechten Einfluss, oder was meinen Sie?
Ja, irgendwie zu große Füße, aber nein. Der Grund für die Rückrufaktion war eine mögliche Fehlfunktion bei der Betätigung des Gaspedals bei 8 Modellen von Toyota in Europa. Und das Problem konnte man durch Einbau von passgenauen Distanzstücken eigentlich beheben.
Gut, aber dennoch merken wir an diesem Beispiel, dass es ein komplexes System ist, das ich als Fahrer gar nicht mehr so einfach steuern kann. Wenn das Auto ohne meinen Willen plötzlich Gas gibt, kriege ich es nicht mehr zum Stoppen. Früher hat man einfach ausgekuppelt und die Bremse getreten.
Das Problem hat aber Toyota jetzt auch gelöst in Zusammenarbeit mit dem TÜV oder mit gesetzlichen Vorgaben, die vorschreiben, dass auch bei Volllast, also wenn das Gaspedal sich betätigt und Gas gibt, dass man trotzdem das Auto abbremsen kann.
Gut, also man hat ein weiteres Sicherungssystem eingebaut, um das Versagen von anderen Systemen aufzufangen.
Ja.
Ist das überhaupt so? Das ist die Art, wie man das macht, wenn man die Zunahme von elektronischen Pannen bei den Autos betrachtet?
Die Pannen bei den Autos, die kommen meistens durch schlecht gewartete Batterien oder, sagen wir mal, falsch bediente Batterien. Es gibt ja eine Statistik vom ADAC, die aussagt, dass also die Elektronikpannen um 42 Promille zugenommen haben, verglichen zu allgemeinen Pannen, die nur um 20 Promille zugenommen haben.
Promille oder Prozent?
Nein, das sind Promille.
Okay, also das ist nicht so viel, wie sich es dann bei 42 erstmal anhört. Gut, also es gibt also zunehmend Pannen bei der Elektronik von Autos.
Richtig, und das aber, dabei muss man berücksichtigen, dass eben der Umfang der Elektroniksysteme und Komponenten nennenswert zugenommen hat. Mhm. Neue Sicherheits- und Komfortfunktionen sorgen halt auch für eine Verdoppelung der Elektronik. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren die Elektronik sich nochmals verdoppelt. Und zum Beispiel wertmäßig, um einmal eine Zahl zu sagen, auf einen Wert von 300 Millionen US-Dollar insgesamt.
Also das heißt aber mit anderen Worten, Herr Best, wir begeben uns in ein Gehäuse mit Computern oder in ein computergesteuertes Gehäuse, wenn wir ein Auto betreten.
Das kann man so sagen.
Ja.
Die Speicherinhalte der Mikrocontroller sind in den letzten Jahren um 600% gestiegen.
Und wie geht das weiter? Also wie ist dann in die Zukunft? Wird das Auto dann irgendwann auch international vernetzt im Internet sein? Ich meine, ich kann ja jetzt schon aus dem Auto heraus im Internet surfen, wenn ich dann vielleicht vorher auf den Parkplatz fahre, was dann hoffentlich alle tun. Aber was ist mit dem Auto selber?
Also die Automobilindustrie muss sich diesen Kunden wünschen, dem offenen Zugang also und dem Einzug der Internettechnologie ins Auto stellen.
Heißt?
Das heißt also, das Auto der Zukunft hat einen Internetzugang.
Und ist auch online sozusagen zugänglich. Das heißt,
ständig online. Also für diese Umsetzung zeichnet sich ja heute bereits ab, dass der drahtlose Zugang über UMTS oder Wireless LAN mit den standardisierten Internetprotokollen zum Einsatz kommt.
Siegfried Best, Chefredakteur der Fachzeitschrift Automobilelektronik, recht herzlichen Dank. Wir machen dann demnächst die erste Sendung über Autohacker, die in unsere Internetautos eingedrungen sind und dort böse Viren hinterlassen. Gefangen in der Vernetzung, wenn weltweite Systeme ausfallen, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Heinrich Bölls Geschichte von einer versuchten Systemoptimierung aus dem Jahre 1963.
Der Tourist kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. Aber warum fahren Sie denn nicht aus? Die Antwort kommt prompt und knapp. Weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Er war so gut, dass ich nicht noch einmal auszufahren brauche. Ich habe 4 Hummer in meinen Körben gehabt, fast 2 Dutzend Makrelen gefangen. Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen beruhigend auf die Schulter. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührender Kümmernis. »Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug«, sagt er, »um des Fremden Seele zu erleichtern.« Der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. »Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen«, sagt er, »aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites Mal, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus. Und Sie würden 3, 4, 5, vielleicht gar 10 Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie sich das mal vor.« Der Fischer nickt. »Sie würden«, fährt der Tourist fort, »nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag 2, 3 Mal, vielleicht 4 Mal ausfahren. Wissen Sie, was geschehen würde?« Der Fischer schüttelt den Kopf.
Aber er wird es schon noch beigebracht bekommen. Gefangen in der Vernetzung, wenn weltweite Systeme ausfallen, der Tag in HR2 Kultur. Vom Luftverkehr und der Atmosphäre war die Rede, von Computersystemen in flächendeckender Vernetzung und in einem mehr oder weniger geschlossenen System wie dem Auto, was demnächst dann nicht mehr so geschlossen sein wird, wie wir gehört haben. Jetzt soll noch ein Netz als Beispiel für unsere Abhängigkeiten herhalten, das Stromnetz. Auch das ist zumindest schon so weit gespannt, dass es Ländergrenzen und sogar Kontinente überwindet. Und wenn es da zu einem unvorhergesehenen Ausfall kommt, dann kann sich auch da die gefürchtete Kettenreaktion ausbreiten. Jürgen Döschner.
4. November 2006, 21.38 Uhr. Es war eigentlich ein Routinefall. Um das gerade fertiggestellte Kreuzfahrtschiff Norwegian Pearl auszuliefern, musste eine Höchstspannungsleitung über dem Ems-Kanal vorübergehend abgeschaltet werden. Der zuständige Netzbetreiber E.ON hatte alles durchgerechnet. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt, weil um 22 Uhr erfahrungsgemäß wenig Strom verbraucht wird. Die anderen Netzbetreiber waren informiert. Solche Abschaltungen gibt es immer wieder, ohne dass auch nur ein einziger Stromkunde in Deutschland davon etwas mitbekommt. Doch an diesem 4. November 2006 kam alles ganz anders. In einer Art Kettenreaktion entstanden in Teilen des europäischen Verbundnetzes zuerst Unterspannungen, dann in anderen Teilen Überspannungen. Nacheinander wurden von Deutschland ausgehend die Stromnetze in zahlreichen westeuropäischen Ländern abgeschaltet. Ein Blackout, wie es ihn seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht gegeben hat. Mehr als 10 Millionen Menschen waren bis zu 2 Stunden ohne Strom. Es sind solche zum Glück seltene Momente, die uns bewusst machen, wie sehr wir uns an die reibungslose und ständige Verfügbarkeit von Strom gewöhnt haben. Dabei sind gerade Transport und stetige Lieferung von elektrischer Energie eine enorme technische Herausforderung. Über die Jahrzehnte ist ein dichtes Netz von Stromleitungen gewachsen, das allein in Deutschland inzwischen eine Gesamtlänge von 1,7 Millionen Kilometern hat. Dieses Netz besteht, ähnlich wie das Straßenverkehrsnetz, aus unterschiedlich großen Teilnetzen. Vom Höchstspannungsnetz, den Stromautobahnen, über die große Mengen Elektrizität über weite Strecken transportiert werden, bis hin zu den Verteilnetzen, die schließlich den Strom in jeden Haushalt liefern. Die besondere technische Herausforderung beim Stromnetz besteht darin, Produktion und Verbrauch stets so in Einklang zu bringen, dass es zu jeder Zeit weder zu viel noch zu wenig Strom im Netz gibt. Denn beides kann, wie das Beispiel vom 4. November 2006 zeigt, in kürzester Zeit zum regelrechten Kreislaufkollaps führen. Um dies zu verhindern, werden die Kraftwerke in Deutschland auf der Grundlage ausgeklügelter Verbrauchspläne, sogenannter Stromlastdiagramme, hoch- oder runtergefahren, werden Regionen oder Nationen zusammengeschaltet, wird Strom über tausende Kilometer transportiert. In Deutschland funktioniert das weitgehend reibungslos. Die Zuverlässigkeit des deutschen Stromnetzes beträgt mehr als 95%. Das ist nicht in allen Ländern so und es muss auch nicht so bleiben. Schließlich sind einzelne Teile dieses Netzes, wie zum Beispiel Strommasten, bis zu 80 Jahre alt. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an das Netz. Der internationale Stromaustausch nimmt ständig zu. Windkraft, Solaranlagen, kommunale Kleinkraftwerke, Elektroautos als Stromspeicher, das alles bringt neue Anforderungen an das Stromnetz mit sich. Gewaltige Investitionen sind notwendig, um dieses Netz zu erhalten und fit für die Zukunft zu machen.
Und viele, viele Ausfälle werden wir noch erleben, prognostiziere ich mal. Professor Frank Schweizer vom Kompetenzzentrum Krisenmanagement in komplexen sozioökonomischen Systemen, das heißt natürlich Englisch, ich habe das jetzt mal übersetzt, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Guten Tag dorthin.
Ja, guten Tag, Herr Schwinn.
Wie kommt es eigentlich, dass Systeme, und das ist ja die Tendenz bei allem, was wir heute schon gehört haben, dass Systeme die Tendenz zu haben scheinen, immer komplexer zu werden?
Das hängt mit ihrer Eigenschaft zusammen, ein emergentes Verhalten herauszubilden. Was meine ich damit? Komplexe Systeme sind aus einer Vielzahl von Untersystemen oder Elementen zusammengesetzt, die wir auch allgemein als Agenten bezeichnen. Und die Wechselwirkung von solchen Agenten kann auf der Ebene des Gesamtsystems zu völlig neuen Eigenschaften führen, die von den Eigenschaften der Agenten ganz verschieden sind. Wir kennen das vom Schwarm, wir kennen das von Zellen, die sich zu Organismen zusammenschließen, aber auch das Beispiel des Stromnetzes, was Sie eben diskutiert haben, ist ein solches Beispiel, wo ein emergentes Verhalten auf der Ebene des Gesamtsystems sichtbar sind. Und wenn solche Systeme sich etabliert haben und wiederum miteinander wechselwirken, dann bilden sie ein Supersystem aus, was dann neue emergente Eigenschaften.
Also das hört sich ein bisschen an wie ein Naturgesetz, was Sie jetzt erzählen.
Ja, wir suchen uns das nicht aus, dass diese Komplexität ständig steigt, sondern das ist eine Konsequenz der Tatsache, dass diese Systeme miteinander wechselwirken und praktisch letztlich eine Konsequenz der evolutionären Dynamik. Das ist korrekt.
Gut, wenn Sie jetzt schon da bei den Biologismen sind, in Anführungsstrichen, also mit der Evolution, dann frage ich an der Stelle weiter. Die Systeme altern. Sie werden immer weiter ausdifferenziert. Das liegt in der Natur der Sache, wie Sie ja eben schon erläutert haben. Je länger etwas also funktioniert, desto weniger kann es, sage ich jetzt einfach mal, auf plötzliche Veränderungen reagieren, weil es ja so sehr ausdifferenziert ist. Das ist so.
Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass natürlich die Fähigkeit zur Adaptivität abnimmt bei den einzelnen Agenten.
Also Anpassung ist gemeint.
Das ist also zu beobachten, zum Beispiel auch beim menschlichen Gehirn. Auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass die Systeme sich im Verlaufe der Zeit immer genauer an ihre Situation anpassen. Und aufgrund dessen, dass sie sich so genau dort etabliert haben für diese spezifische Situation, natürlich auch weniger flexibel werden, auf kleinste Veränderungen zu reagieren. Und das scheint uns dann so, als ob sie mit dem Alter weniger tolerant werden. In Wirklichkeit ist diese schwindende Fehlertoleranz ein Resultat der sehr genauen Adaptation an diese Situation.
Also die Systeme sind sehr, sehr genau an die Anforderungen, an die Umwelt angepasst. Mhm. Wenn ich mal wieder zurückkomme zur Evolution, wenn das so genau ist mit der Anpassung, dass ein kleines Steinchen in der ganzen Kette fehlt und plötzlich das System kippt, also schönes Beispiel der Dodo auf Madagaskar, der den Kern einer Pflanze verdaut hat, davon lebte und die Pflanze war eben dann nur fortpflanzungsfähig, wenn sie durch den Magen des Dodos gegangen ist. Als der Dodo weg war, war auch die Pflanze weg und mit der Pflanze dann auch der Dodo. Also so. So passiert es dann, dass plötzlich etwas nicht mehr funktioniert.
Ja, gut, das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, dass wir auch ständig als System konfrontiert sein müssen mit Veränderungen und mit Fehlern, damit wir die Fähigkeit, darauf zu reagieren, auch nicht verlernen.
Ja. Gut.
Also das heißt, die Fehlertoleranz kann man nur erhalten, wenn man auch ständig mit Fehlern zu tun hat und damit umgeben ist.
Okay, also wir sollten selber auch fehlertolerant sein, lerne ich daraus. Frage, lässt sich diese Komplexität der Systeme auch wieder verringern, auch wenn sie schon älter sind und wenn sie schon erprobt sind? Kann man sie entflechten, ihre Komplexität verringern und dadurch die Fehlertoleranz wieder steigen lassen?
Man kann komplexe Systeme sicherlich entflechten und die verschiedenen Ansätze zur Dezentralisierung von Funktionen von komplexen Systemen deuten schon in diese Richtung. Aber wir müssen uns halt vor Augen führen, dass es da in jedem Falle Grenzen gibt. Ja, die Evolution eines komplexen Systems ist zu großen Teilen irreversibel. Das heißt, sie ist unumkehrbar und das ist verbunden auch mit dem Phänomen der Pfadabhängigkeit. Das heißt also, dass frühere Entscheidungen in der Evolution eines solchen Systems natürlich weiterwirken. Wenn Sie sich das beim Transportsystem vorstellen, die Tatsache, dass man sich einmal für das Auto als Verkehrsmittel entschieden hat und dann aufgebaut hat, ein entsprechendes Straßen- und Autobahnnetzwerk, das kann man nicht einfach wieder aus der Welt schaffen, indem man sich jetzt zum Beispiel für Eisenbahnen stark macht. Das sind solche Phänomene von Fahrtabhängigkeiten, die Grenzen für die Entflechtung aufsetzen. Mhm. Aber es gibt auch natürlich noch einen anderen Aspekt. Selbst wenn wir in der Lage sind, komplexe Systeme wieder zu entflechten, dann ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wie diese komplexen Eigenschaften entstanden sind auf der Grundlage von Wechselwirkungen der Agenten. Wenn wir dieses Verständnis nicht mitbringen, dann wird selbst in einem entflechteten System immer wieder diese Komplexität neu generiert werden, weil wir praktisch nicht an den Grundwurzeln des Systemdynamik angesetzt haben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, eine Verständnis auch der Dynamik unter den Agenten zu entwickeln.
Wenn, lieber Herr Professor Schweizer, ich das jetzt alles auf die Finanzkrise übersetze, dann habe ich wenig Hoffnung.
Ja, das ist richtig. Im Economist-Stand, dass die Ökonomie immer einen neuen Weg findet, um das Geld zu verbrennen, das ist sicherlich richtig. Es ist schon so, dass natürlich Regulierungen alleine nicht ausreichen, um tatsächlich die Dynamik eines komplexen Systems zu beeinflussen. Wir müssen uns, wie gesagt, mehr Gedanken darüber machen, was systemische Risiken im Einzelfall bedeuten. Da ist das Beispiel des Stromnetzes eben ein sehr gutes Beispiel, was Sie schon genannt haben.
Herr Professor Schweizer, bleiben wir an dieser Stelle einfach so stehen und lassen wir es so stehen, lassen wir uns gelernt haben, dass man genauer hingucken muss, um die komplexen Systeme zu verstehen, um dann überhaupt etwas regulieren zu können. Und ich lasse es nochmal so stehen und jetzt überlegen wir uns alle, ob unsere Politiker in der Lage sind, dieses Finanzsystem in den Griff zu bekommen. Ich danke Ihnen recht herzlich, Professor Frank Schweizer vom Kompetenzzentrum Krisenmanagement in komplexen sozioökonomischen Systemen der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Gefangen in der Vernetzung, wenn weltweite Systeme ausfallen, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt der Schluss von Heinrich Bölls Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral.
Stellen Sie sich mal vor, fährt der Tourist fort, Sie würden nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag 2-3-mal, vielleicht 4-mal ausfahren. Wissen Sie, was geschehen würde? Der Fischer schüttelt den Kopf. Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können. In 2 Jahren ein zweites Boot. In 3 oder 4 Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben. Mit 2 Booten oder dem Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden Sie 2 Kutter haben. Sie würden... Die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausmachen und ihren Kuttern per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann... Wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische munter springen. Und dann, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie einem Kind, das sich verschluckt hat. »Was dann?« fragt er leise. »Dann«, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, »dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken.« »Aber das tue ich ja schon jetzt«, sagt der Fischer. »Ich sitze beruhigt am Hafen und döse. Nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört.« Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen. Denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen. Und es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück. Nur ein wenig Neid.
Heinrich Böll, anno 1963. Es folgt noch ein Zitat. Als Frank Schirmacher Ende letzten Jahres sein Buch Payback herausbrachte, wurde er heftig kritisiert für seinen kulturpessimistischen Ansatz, der da schlicht sagte, der Computer ist von Übel und die Vernetzung unmenschlich. Der FAZ-Herausgeber ist ein streitbarer Geist und er hat sich auf diese Debatte eingelassen und dabei durchaus nicht mehr kulturpessimistisch argumentiert, sondern eher fordernd. Hier kommt ein Zitat aus einem Leitartikel der FAZ aus dem Januar, an dem Tag, an dem er sich hier in HR2 dann der Diskussion gestellt hat. Und da klingt er schon überhaupt nicht mehr so wie dein Buch.
Es ist an der Zeit, die digitale Revolution in ihrer ganzen Wucht zu erkennen. Jeder surft und kommuniziert heute im Netz. Wir sollten über die schimmernden Objekte nicht mehr staunen, sondern ihre Funktionsabläufe zum Allgemeinwissen machen. Die Informatiker müssen aus den Nischen in die Mitte der Gesellschaft geholt werden. Sie müssen die Skripts erklären, nach denen wir handeln und bewertet werden. Was ist voraussagende Suche? Und was kann sie? Was ist Profiling? Wer liest uns, während wir lesen? Technologien sind neutral. Es kommt darauf an, wie wir sie benutzen. Um das zu können, brauchen wir Dolmetscher aus der technologischen Intelligenz. In Amerika hat die Debatte mit der Computerintelligenz längst begonnen. Wir sollten schleunigst mittun.
Holt die Informatiker in die Mitte der Gesellschaft, sagte Franz Schirmacher damals. Das System ist komplex, ist die Botschaft, aber ihr seid nicht seine Gefangenen. Ihr habt nichts zu verlieren als eure digitalen Ketten. So würde er das nicht sagen, das habe ich jetzt hinzugefügt. Macht euch zu Akteuren und gewinnt die Herrschaft über das System zurück. Wir wollen ja heute darüber reden, was diese digitalen und anderen Systeme, die globale Vernetzung mit uns macht. Professor Hartmut Rosa, Politikwissenschaftler und Zeitsoziologe an der Universität Jena. Guten Tag.
Hallo.
Wir haben jetzt viel über unsere vernetzte Welt gehört, über die komplexen Systeme, in die wir eingesponnen sind. Wir haben auch gehört, dass diese Systeme, die uns das Leben erleichtern, dieses Leben auch immer komplizierter machen und abhängiger von Unwägbarkeiten. Gleichzeitig beschleunigen sie, auch das haben wir ganz am Anfang der Sendung schon gehört, alle Abläufe und mithin das ganze Leben. Am Ende sind wir dann, und da bin ich wieder bei Schirmacher, die Getriebenen unserer eigenen Systeme. Ist das der Preis, den wir dafür zahlen müssen?
Es sieht ganz so aus, dass wir da in der Tat diesen Preis bezahlen. Und ich denke, eine wesentliche Ursache dafür liegt darin, dass es sich eben im Laufe der Technikgeschichte doch als Illusion erwiesen hat, dass die Technik, wie es in dem Schirmacher-Zitat gerade hieß, neutral sei und es nur darauf ankomme, wie wir sie nutzen. Ich glaube, Menschen machen immer wieder die Erfahrung, dass wir denken, wir schaffen uns ein Handy an oder natürlich ein E-Mail-Account und können dann ganz souverän darüber entscheiden, wann und wie wir diese Geräte einsetzen und stellen dann fest, dass diese Geräte eben doch auch in gewisser Weise in ihrer Eigenlogik oder gerade in ihrer systemischen Vernetzung eine Gewalt über uns ausüben, die wir weder vorhergesehen haben noch so einfach kontrollieren können.
Also uns geht es allen persönlich ein wenig wie dem Bundesverkehrsminister, der sich gerade irgendwie im Würgegriff der Fluggesellschaften fühlt, die ihn treiben wollen, den Luftraum wieder freizugeben. Wir sind auch ein Teil und das Handy greift an unseren Hals.
Das ist glaube, das ist tatsächlich eine Metapher, die viele nachfühlen können. Zum Beispiel abends im Bett, wenn ihnen einfällt, oder morgens im Bett oder mitten in der Nacht, was sie eigentlich alles tun müssen. Man hat dann so das Gefühl, dass die Ströme an Informationen, an Daten, an Aufgaben da draußen ununterbrochen kreisen und auch auf uns einprasseln, geradezu in Form von Imperativen uns dazu bringen wollen, Dinge zu tun. Und wir kommen da nicht überall nach. Und das fühlt sich durchaus an wie ein Würgegriff am Hals gelegentlich.
Wir haben also immer weniger persönliche Selbstbestimmung über unsere Zeit, was ja dann unser ganzes Leben bedeutet.
Das ist diese paradoxe Erfahrung, die ich glaube noch niemand so wirklich völlig im Blick oder im Griff hat, dass wir natürlich denken, wir gewinnen immer mehr Zeitsouveränität, gerade mit Hilfe von Technologien, die uns unabhängig machen. Das Schönste natürlich jetzt im iPhone und solchen Geräten, die uns das Internet an jedem Ort verfügbar machen. Und die Idee ist unser Gefühl und unsere Hoffnung, dass wir damit frei werden und zeitsouverän. Aber die Erfahrung lehrt das genaue Gegenteil. Wir werden nicht souverän, wir werden zu Getriebenen und Gehetzten, die immer mit mehr Optionen und auch mehr Anforderungen konfrontiert sind, als sie erledigen können. Und das produziert uns sozusagen als schuldige Subjekte am Ende des Tages.
Also man hatte jetzt in diesen Tagen, in denen nicht geflogen wurde, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, ein Tagesgespräch, und dieses war die Ruhe. Man hörte Vögel, man hörte die Glocken von weit her, man hörte die Leute lachen, obwohl die Gärten durch viele Mauern und Häuser getrennt sind. Man hörte sogar die Bienen und die Hummeln summen unter den Obstbäumen. Das war etwas, was dann auch in der Presse und von uns selber immer wieder Entschleunigung genannt worden ist. Aber das passiert nur noch bei Accident, im Unfallfall.
Ja, das ist wirklich so. Also da hat man einen Strom, den Verkehrsstrom, den Luftstrom mal temporär angehalten oder anhalten müssen. Aber es ist, wie Sie sagen, eigentlich passiert das nur, wenn wir gezwungen werden, von der Natur gezwungen werden. Das kann ein Vulkan sein. Das ist für viele Menschen aber auch eine Krankheit. Also ein Beinbruch oder eine Grippe wird oft ganz ähnlich erfahren. Da war ich mal stillgestellt, zwangsentschleunigt, würde ich sagen, und habe dann erfahren, dass das Leben auch noch andere Seiten und Qualitäten hat jenseits der digitalen und materiellen Ströme.
Aber eine systematischere Entschleunigung, ich meine, wir haben eben gerade über die Systeme, die immer komplexer werden und dieses von selber tun, quasi. Eine systematische Entschleunigung ist eigentlich nicht mehr denkbar.
Ich glaube nicht. Also es ist ganz schwer vorstellbar, wie das funktionieren soll. Das ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil wir sozusagen das politisch nicht wollen können oder ökonomisch nicht. Wir verabschieden Wachstumsbeschleunigungsgesetze, die wenigstens in der Intention ja das einzige Ziel haben, die Ströme in noch schnellere und stärkere Bewegung und Erregung zu versetzen. Also selbst wenn wir es schaffen könnten, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, dafür eine Generalentschleunigung zu sorgen, dann würden wir dafür einen sehr hohen politischen und ökonomischen Preis bezahlen müssen.
Aber wenn das stimmt, was Sie eben gesagt haben, dass wir immer weniger Selbstbestimmung haben über unsere Zeit und über die Systeme, die uns ja mit beherrschen, von denen wir glauben, dass wir wenigstens die Bedienungsgeräte beherrschen können, dann bedeutet das auch, wir sind immer abhängiger auch davon, dass die funktionieren, und zunehmend gerät uns ein Nicht-mehr-Funktionieren auch nur von Teilen zur Katastrophe?
Ja, das kommt dann zu sehr heftigen Desynchronisationsproblemen. Also geradezu ein Wunder der modernen Welt ist, dass wir es irgendwie schaffen, ihre verschiedenen Teilsysteme oder Teilströme miteinander zu synchronisieren, also in eine temporale Abstimmung zu bringen. Und sobald eines dieser Systeme einmal ausfällt, kommt alles andere aus dem Gleichgewicht oder mit aus dem Rhythmus. Das können wir gerade beobachten, dass eben ein Ausfall des Flugverkehrs massive Konsequenzen für alle möglichen anderen Bereiche hat, für Warenversorgung, für den Transport von Menschen und so weiter. Das heißt, je komplexer diese Systeme werden, je vernetzter und je technisch anspruchsvoller, umso heftiger wird dann ein Ausfall im Sinne eines, manchmal einer Totalblockade und eines totalen Stillstandes.
Und deshalb bis zur nächsten Ausfallsendung hier in dem Tag in HR2 Kultur. Das war Professor Hartmut Rosa, Politikwissenschaftler und Zeitsoziologe, in der Sendung Gefangen in der Vernetzung, wenn weltweite Systeme ausfallen. Der Tag, wie gesagt, in HR2 Kultur. Nachhören können Sie uns im Netz wie immer unter www.hr2.de. Tschüss, bis morgen.
HR2 Kultur, Podcast. Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen. Der Tag, Gebühren für gutes Programm.